Heute sprechen wir mit Elke Tauscher. Sie ist Mentorin bei uns im Gründwerk und Business Coach für Stressmanagement, Produktivität und werteorientierte Unternehmensführung. Sie hilft Gründern bei der Skalierung, beim Aufsetzen ihres Unternehmens. Aber was sie so über Fettnäpfchen hüpfen erzählen kann und auch über Erfahrungen auf einer australischen Basilikumfarm, das erfahrt ihr heute in unserem Podcast. Also bleibt dran, wenn ihr mehr erfahren wollt. Herzlich willkommen, Elke. Schön, dass du da bist.
Schön, dass ich da sein darf. Hallo.
Herzlich willkommen bei Startup Kompass. Gründest du noch oder jonglierst du schon mit Herausforderungen? Hier bekommst du alle wichtigen Infos, hilfreiche Tipps und inspirierende Geschichten rund ums Gründen. Silke nimmt dich mit in den Alltag des Gründwerks, dem Gründerzentrum in Dachau, und spricht mit faszinierenden Persönlichkeiten aus der Startup-Szene.
Elke, was war denn dein erster Job und was hast du da gelernt?
Mein erster Job war tatsächlich der Start meiner Ausbildung. Davor hatte ich, wenn man die unbezahlten Sachen mit dazu nimmt, dann ein Praktikum noch in der Hotellerie und Gastronomie. Und ja, was ich in der Ausbildung gelernt habe, sehr viel mit unterschiedlichen Menschen, sehr schnell klarzukommen, miteinander umzugehen, ein Team aufzubauen, in einem Team zu arbeiten, weil zu dem Zeitpunkt in der Gastronomie einfach ein sehr großer Wechsel auch immer wieder war. Und viel arbeiten. Weil
das war ein Hotel, oder?
Das war also Ausbildung, das war ein Hotel, genau. Und dort hat man es nicht so genau mit den Arbeitszeiten gehabt für Auszubildende zu dem Zeitpunkt. Und ein 12-Stunden-Tag war eigentlich der Standard. Und in der Sommersaison sind die Füße heiß gelaufen. Also man hatte eine unglaubliche Fitness.
Okay. Und was hast du dann nach deiner Ausbildung gemacht? Bist du dann im Hotelbereich geblieben?
Tatsächlich ja. Ich bin dann nach Stuttgart. Ich habe meine Ausbildung verkürzt, zum Glück. Also ich wollte da dann auch irgendwann weg. Bin dann nach Stuttgart. Dort war ich in den Stella Suites. Das ist dort, wo die Musicals aufgeführt werden. Ein tolles Team, eine wahnsinnig tolle Chefin. Die hatte 7 Kinder oder hat 7 Kinder und hat ihre... Ja, ich habe im Empfangbereich gearbeitet und die hatte alles so toll im Griff. Also die war zu dem Zeitpunkt echt ein tolles Vorbild, weil die sagte, ja, ich bin nicht eure Chefin und ihr macht, was ich sage, sondern wir arbeiten hier gemeinsam alles und jeder weiß, wo was ist, ja, dass ich nicht immer selber anwesend sein muss. Wir hatten auch damals einen Ordner an der Rezeption, da war alles drin, was du brauchtest. Also du konntest ab Tag 1 starten, auch wenn niemand bei dir stand, war es möglich. Natürlich musste man sich ein bisschen durch den Ordner durchfieseln, aber das war alles super organisiert. Du wusstest, wo was war. Es war eine Struktur da und eine Ordnung, aber nicht, dass das rigide war, dass alles so perfekt sein musste, sondern jeder hat da freiwillig dazu beigetragen, weil wir wussten, okay, es ist einfacher. Und das hat sehr viel Freude bereitet. Da war ich ein Dreivierteljahr, genau, und dann bin ich weitergezogen. leider, weil ich dann, das heißt leider, also ich habe dann weitergemacht, ich habe dann das Fachabitur nachgeholt und dadurch war das eine sehr kurze Zeit in Stuttgart.
Ja. Und dann nach dem Fachabitur, was hast du dann gemacht?
Nach dem Fachabitur, da bin ich nach Düsseldorf gegangen, auch wieder ein Hotel. Dort, was da sehr interessant war, wir hatten ein deutsch-japanisches Management oder japanisch-deutsches, ne? Und in jeder Abteilung war ein Japaner oder eine Japanerin und ein deutscher Manager. Ja, man lernt sehr viel über die Kultur kennen. Am Anfang ist es natürlich Fettnäpfchen weit hüpfen, weil die japanische Kultur natürlich ganz anders funktioniert. Ne? Also im deutschen Management ist das so, hier so und so muss das und so muss das. Und da habe ich dann eher kennengelernt das Thema Konsens. Ja? Von unten bis oben, wenn ein Konsens noch nicht da ist, dann wird es nochmal durchdiskutiert. Und das ist wahnsinnig wichtig. Aber da merkt man dann, wie schnell dann die Umsetzung stattfindet. Und das hat mich dann nicht mehr losgelassen. Wie kann ich das denn auch hier umsetzen, wenn ich in deutschen Unternehmen arbeite? Wie kann man das hier installieren? Weil bei uns funktioniert ja auch immer noch ganz viel über Hierarchie. Und wenn ich am meisten weiß, dann bin ich der Oberdude. Und genau, und die anderen lasse ich erst mal im Unwissen, damit ich drüber stehe. Also das sind so alle die Sachen, die so unterschwellig immer so passieren. Und dann kriegst du ein Team nicht vorwärts, ja. Das kennst du auch in deinem Job, in deinem Business, musst du erstmal gucken, okay, wie kriegst du die Leute alle auf einen Nenner und nicht über Bürokratie und Hierarchie, sondern dass die sich anfangen, auf Augenhöhe zu begegnen. Genau, also wenn natürlich japanisches Management, deutsches Management, ist nicht immer alles Gold, was glänzt. Na, also die haben schon auch sehr strikte Abläufe und da was zu verändern, das kostet natürlich Zeit und Mut, aber...
Hattet ihr dann auch viele japanische Gäste? Also war das auch speziell für japanische Gäste dann irgendwie...
Genau, also der Großteil war tatsächlich japanische Gäste und dann aus dem arabischen Raum sehr viele Gäste. Also wahnsinnig viel internationales Publikum.
Und habt ihr da dann auch so interkulturelle Schulungen bekommen, dass ihr auch wisst, wie ihr mit solchen Gästen umgehen müsst? Und
tatsächlich
oder war das Lernen on the fly?
Nicht, das war Lernen on the fly. Okay. Aber ich denke, also in der Gastronomie ist es und Hotellerie ist es so, dass du gewisse Voraussetzungen da einfach mitbringen musst. Also du musst von Anfang an welt- und kulturoffen sein und nicht so picky und da kommt jetzt der oder der. Es ist einfach Voraussetzung und die meisten gehen direkt nach der Lehre erstmal ins Ausland oder arbeiten direkt in internationalen Hotels in Ketten und lassen sich einmal über den Globus schleifen, weil es einfach wichtig ist. Weil nur dann kann ich ja ein guter Gastgeber sein, wenn ich mich auf die Kulturen einlassen kann, die da so einchecken. Ja. Und auch wenn es manchmal sehr herausfordernd ist, dass du trotzdem noch einen guten Job machst und halt dann nach hinten gehst und in die Tischkante beißt, wenn du vorne stehst, aber das niemals am Gast auslässt.
Ja. Was war denn da zum Beispiel, du hast eben gesagt, es gab so viele Fettnäpfchen, in die man hüpfen konnte. Was war denn so ein Fettnäpfchen, was jetzt in der japanischen Kultur gar nicht geht?
Direkte Sachen, also jemandem direkt sagen, das war nicht gut und vor allem vor anderen Leuten. Das wurde, wenn dann unter vier Augen besprochen und es ist immer ganz wichtig, dass ich niemals einen anderen bloßstelle. Und wie oft hast du es hier auch immer noch heute im deutschen Management, die sitzen in einem Meeting und scheißen sich gegenseitig an, wirklich, und gehen sich an oder haben Gehacke. Und das passiert da nicht. Also es wird immer manche nennen es fast eine Fassade, also dass du schaust, dass du den anderen, dass der andere sein Gesicht wahren kann.
Mhm.
Bringt natürlich auch mit, dass du nie erfährst, dass du ins Fettnäpfchen getreten bist, sondern du merkst dann, dass du nicht mehr Teil von dem Ganzen bist. Also, es ist mir nicht passiert, zum Glück. Ne? Also, da muss man schon viel machen.
Ja.
Mir hat das mein Manager damals gesagt, ja, wir haben zwar überall Reispapierwände, aber dahinter sind Mauern aus Stahl. Und ja, und wenn du Sachen, sag ich jetzt mal, verbockt hast, ne? Dass du dann selber hingehst und dich offiziell entschuldigst. Und nicht nur beim deinem Chef, sondern beim gesamten Team. Also offizielle Entschuldigungen, ne? Also auch für wo in unseren Augen jetzt eher kleinere Sachen sind, aber dass diese Höflichkeit an den Tag legen, das zu tun. Ne? Am Anfang habe ich mich immer so als, man fühlt sich immer so ein bisschen wie ein Trampel, ne? Wenn man neben den grazilen Frauen, die waren ja auch im Kimono, am Arbeiten in den Restaurants. Und ich fand die immer so toll und so grazil und so, also sie sind durch den Raum geschwebt. Und als Deutscher kommt man sich da immer so vor, du kannst dich noch so höflich benehmen, aber irgendwie kommst du dir immer noch vor wie so ein Elefant im Porzellanladen. Ja.
Okay, ja, sehr spannend.
Die japanische Kultur so viele Feinheiten hat.
Die man gar nicht so schnell erlernen kann.
Die man gar nicht so schnell erlernen kann. Aber ich habe mich sehr schnell aufgenommen gefühlt dort. Mhm. Das ist dann ein großer Punkt. Und wenn man so ein Mindestmaß hinkriegt, dann stößt man da nicht auf Mauern, sondern auf eine ganz tolle Kultur.
Nach diesem Hotel bist du, glaube ich, auf Reisen gegangen, oder? War das da schon oder kam das noch später?
Nee, danach bin ich tatsächlich nur habe ich mein Studium gemacht in Heidelberg und Betriebswirtschaft mit dem Schwerpunkt Arbeitsrecht, Personalwesen. Und danach bin ich auf Reisen gegangen. Also ich war mit meinem Partner ein Jahr lang unterwegs. Einmal um den Globus, da gab es dieses Round-the-World-Ticket. Gibt es, glaube ich, heute immer noch. Musst dich entscheiden, in welche Richtung du fliegen möchtest. Und dann hast du dann 7 Stops drin. Kannst du dann alles anschauen, was du möchtest.
Was war das tollste Ereignis auf dieser Round-the-World-Tour?
Also wir hatten so viele Highlights. Ich würde es lügen, wenn ich mich auf eins festlege. Wir haben auch über 8000 Fotos gemacht damals zu dem Zeitpunkt. Also völlig, völlig irre.
Aber vielleicht hast du eins von den tollen
Beispielen. Ja, eins von den tollen Beispielen. Am schönsten fand ich tatsächlich Australien an der Stelle. Und ich habe auf einer Basilikumfarm gearbeitet. Also wir haben alle Jobs gemacht. Ernte, Mangoernte, Traubenernte, Basilikum. Und da haben wir ein Pärchen kennengelernt. Und die hatten eine Saphirmine im Landesinneren. Und wir sind da so herzlich begrüßt worden. weil die gesagt haben, kommt uns doch mal besuchen. Und auch da immer wieder festgestellt, dass wir auf der ganzen Reise auch, wie wenig man braucht, um happy zu sein. Also das war so das große Learning, dass meine Freiheit mein höchstes Gut ist. Da kommt nichts drüber. Und ja, also denn ihr Wohnzimmer bestand aus einem Sofa, einer Lampe und Feldbetten. Und das Witzige war, weil es ja in der Wüste draußen ist, es regnet da vielleicht alle 3 Jahre mal kurz, wenn überhaupt. Wir hatten einfach kein Dach über dem Kopf. Das Sofa stand im Freien, die Stehlampe stand im Freien. Also das war wie so ein, das war total lustig. Also so rundherum Busch und dann stand da so ein Designersofa und das ganze Zeug und einfach draußen. Ne? Was soll man drin hocken, weil tagsüber hast 40, 50 Grad in einem Zelt. Ja, und mit einem Nirgendwo, mit dem Strom musst du halt auch haushalten, ne? Weil du hast nur einen Dieselgenerator. Ja, das war schon sehr, sehr lustig. Ja. Dann, wir haben so viele Sachen gemacht. Beim Tauchen war mal Tauchschein, habe ich da gemacht in Australien. Was ein sehr krasses Erlebnis war, wir waren 2006, als wir noch in Australien waren, gab es einen sehr großen Zyklon. Der hatte Windgeschwindigkeiten bis 300 km/h. Also der hat halt alles kaputt gemacht. Und wir waren zu dem Zeitpunkt dort und der Zusammenhalt danach, also wir hatten 6 Wochen keinen Strom. Es wird dann ziemlich schnell eng. Und aber trotzdem haben alle so zusammengeholfen. Und auch da auf dieser Farm, auf der wir waren, waren so viele Menschen aus so vielen verschiedenen Kulturen. Und es gab kein Gehacke. Und jeder hat sich eingebracht. Und wir haben den Leuten auf der Farm, auf der wir gelebt haben, geholfen, das alles wieder herzurichten, aufzubauen. Wenn ich das so vergleiche zu jetzt, wie die politischen Positionen hier in unserem Land sind. Ich weiß nicht, wie politisch werden, aber es ist so der Vergleich. Ne? Da hat keiner gefragt, wo kommst du her, wer bist du? Und dann bist du was Schlechteres oder was anderes. Sondern es war einfach in Ordnung. Warst du nett, dann war es okay. Ne? Und hier diese Positionen dann rechts, links und oben, unten. Ne? Und wir und die anderen, das finde ich sehr schade, wo sich unsere Gesellschaft hinbewegt an der Stelle, weil das war mir immer fremd.
So ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe im Ausland. Nicht in jedem Ausland natürlich, aber dort, wo ich die Erfahrung gemacht habe, finde ich auch den Zusammenhalt schöner. Also jedes Land hat seine Probleme, gar keine Frage. Aber ich glaube, wenn man so ein Ziel hat, eben auf dieser Farm zu arbeiten, dort zu leben und das gemeinschaftlich eben auch umsetzt, dann gibt es diese Probleme viel weniger. Ich glaube eben, dieses einheitliche Ziel und das einheitliche Verständnis von, wie wollen wir leben, das hilft natürlich ungemein, um so eine Gruppe von Menschen zusammenzuhalten. Und das ist natürlich in der Gesellschaft dann schwieriger, weil es einfach viel mehr Menschen sind. Aber das Grundprinzip ist natürlich das, was wirklich funktioniert. Ja.
Genau, und das hilft mir auch heute noch in meinem Business wahnsinnig weiter, diese Learnings aus den ganzen Kulturen mitzunehmen, wenn ich heute in neue Teams komme. Dieses Verständnis füreinander wieder aufzubauen, weil jeder so unterschiedlich ist, aber doch jeder seinen Teil dazu beitragen kann.
Also dann seid ihr wieder zurückgekommen nach einem Jahr Weltreise und dann bist du wieder in den Job gegangen und bist wieder in ein Hotel gegangen.
Genau. Dort war ich dann in der Geschäftsführung von einem Hotel. Diesmal, ja, bayerisch. Genau. Und es war ein sehr interessantes Projekt, weil wir... Das Hotel wurde aus einer Insolvenzmasse herausgekauft und die Chefin hat meinen Partner und mich gefragt, ob wir mitmachen wollen, das Ganze wieder aufzubauen. Und war ein super interessantes Thema und da sagen wir natürlich nicht nein. Ne? Also ein komplett brachliegendes Unternehmen wieder aufzubauen, das hat mich schon damals gekitzelt. Ne? Mhm. Und ich sage, da habe ich richtig Bock drauf, weil ich grundsätzlich habe ich einen Ordnungsfimmel und ich räume gern auf. Und ob ich jetzt einen Raum aufräume, ein ganzes Haus oder ein Unternehmen, macht mittlerweile keinen Unterschied mehr für mich. Es macht unglaublich Spaß. Und die Energie, die da frei wird, ist einfach gigantisch. Ja, und wir kamen dahin und dann hat also wir sind auch befreundet. Wir haben uns damals auf der Hotelfachschule kennengelernt, im Studium. Und dann hat sie gesagt, Ecki, du hast so die Ruhe, hier kriegst du die ganzen Azubis. Da sage ich, okay. Und nachdem das ja so vor sich so halb lebendig vor sich hingeeiert hat, dieses Hotel, bevor das aufgekauft wurde, war natürlich die Stimmung in dem Laden richtig schlecht. Und das erste Meeting mit den Azubis, die Hälfte waren Quertreiber, die andere Hälfte war völlig resigniert am Tisch gesessen, weil die haben darauf gewartet, dass ich sie jetzt rausschmeiße oder irgendwie rausbuxiere. Die vorigen Besitzer standen natürlich auch völlig unter Strom und unter Stress und haben das an ihren Azubis ausgelassen. Und einer saß mir gegenüber tatsächlich mit den Füßen auf dem Tisch. Also das war die Stimmung. Kaugummi kauen, ja, Füße auf dem Tisch, wie im
sehr
Film.
Gut.
Ne?
Ja. Und das in einer Hotellerie, wo das ja absolut nicht geht. Ja.
Und ja, genau. Und dann habe ich gesagt, so Leute, ja, es ist alles scheiße, brauchen wir nicht drum herum reden. Ne? Aber ich habe die Intention, mit euch nach vorne zu gehen, weil ich hatte auch in den vorigen Hotels immer schon die Auszubildenden, weil, ja, die Ecke macht es schon, die hat die Ruhe. Genau. Und dann, genau, dann saßen wir am Tisch und ich habe in die Runde gefragt, so, jeder kotzt sich jetzt mal hier richtig aus. Wie war es denn so, als ihr hier wart und auf was habt ihr Lust, an was habt ihr Freude oder was könntet ihr euch hier vorstellen? Die haben mich angeschaut, ich habe in leere Gesichter geguckt. Also die glaube, beim ersten Mal haben die Frage gar nicht verstanden. Wie werden von der Geschäftsführung gefragt, was wir uns wünschen? Will die uns verarschen? Ne? Ja, und das hat so 2-3 Meetings hat es schon gedauert, bis die sich angefangen haben dann zum Öffnen. Und ich habe gesagt, es gibt jeden, ich glaube montags war es, jeden Montag treffen wir uns hier und dann reden wir. Und im Endeffekt war es dann so, also die Chefin hat gesagt, also ob du die Truppe wieder zusammenkriegst an der Stelle, weil ich hab aufgegeben, also weil sie musste sich ja um 1000 andere Sachen kümmern. Mhm. Der Vorbesitzer hat einen riesen Keller voller Müll, also wir haben containerweise Zeug aus diesen Kellern geschafft, aus dem ganzen Hotel, es war uferlos. Ja. Und den Laden am Laufen zu halten. Dann habe ich gesagt, weißt du was, denn deine Azubis richten die Weihnachtsfeier aus. Und dann hat sie gesagt, ja genau. Die Truppe. So, ich, ja, warte mal ab. Und tatsächlich, es waren dann 3 Monate bis dahin und die haben eine Weihnachtsfeier aus dem Boden gestampft vom anderen Stern. Das war super schön. Also mit Essen und also die Azubis haben selber gekocht. Menü mit Dekoration und Gelumpe und Fackelwanderung und Cocktails. Dann, also es war, dabei war alles. Ich wusste bis zum Schluss selber nicht, was alles dabei rauskommt. Ich habe die dann auch gelassen, weil die waren so on fire. Dass ihnen eben, das große Thema ist ja immer wieder Ressourcenvertrauen und Sicherheit als Führungskraft aufbauen. Und wenn das mal zündet, dann kommt die Produktivität von ganz alleine. Ne? Da muss ich nicht irgendwie einen Motivationskäse-Workshop machen, sondern dann geht das. Und ja, also war eine super Feier, hat richtig Spaß gemacht. Und zu 2 Auszubildenden von damals habe ich immer noch Kontakt. Ja,
sehr spannend.
Die jetzt selber in der Geschäftsführung von Hotels arbeiten.
Ja, spannend. Ja. Sehr gut. Nach dem Hotel hast du aber nochmal eine Wendung in deiner eigenen Profession gemacht. Also hast dich nochmal verändert. Was ist denn dann passiert?
Tatsächlich, ja. Also das ging so ein Jahr in dem Hotel und dann hatten wir leider eine Kollegin, die war nicht mit in der Geschäftsführung, aber die hat sehr viel Unmut verbreitet. Und irgendwann war dann der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte mich nochmal verändern. Mhm. Und das Thema Selbstständigkeit war für mich schon immer irgendwo drüber gestanden, nicht so vorrangig präsent, aber eben zum Thema Freiheit, das ging dann auf der Weltreise los. Ne? Habe ich in einem Unternehmen, so wie sie in der Hotellerie und Gastronomie ist, die Freiheit, wenn du immer irgendjemand über dir sitzen hast, der dir sagt, wie du es machen sollst, obwohl du das gar nicht so als toll empfindest oder auch dein Team. Und dann kommt die Hierarchie ins Spiel. Ja, das war immer so bremsend für mich. Und dann habe ich gesagt, okay, ich probiere es mal mit der Selbstständigkeit. Mhm. Ja. Habe dann 2007, am 16. November 2007, mich selbstständig gemacht und bin einfach blindlos gestartet. Einfach, ja, ich habe einen Businessplan geschrieben, wie man es halt so macht. Das heißt, den kannst du dann bei der IHK und deinem Steuerberater ja einreichen, musst es absegnen lassen. Und ja, wie es halt so ist, der erste Businessplan, viel Seiten und viel geschrieben und gemacht und das wochenlang, aber im Business gearbeitet hast halt dann nicht, ne, weil du geschrieben hast und Zeug zusammen recherchiert und so dieses Thema Coworking und Gründerzentren, das gab es damals noch nicht wirklich. 2007. Du hattest, in Rosenheim war das damals, da gab es ein Unternehmertreffen. Da war ich einmal, habe mich aber so viel am Platz gefühlt zu dem Zeitpunkt. Und genau, und dann wurstelst du dir halt selber deine ganzen Informationen zusammen und legst los und machst und siehst aber auch, wie die Umsätze dann Stück für Stück wachsen, weil du dranbleibst.
Was hast du denn da gemacht? Was war denn dein Business?
Das haben wir noch gar nicht gehört. Ganz was anderes, ja. Ich habe zu dem Zeitpunkt mit Kalligrafiearbeiten angefangen und war auf Messen und Märkten unterwegs. Also ganz was anderes wie die Hotellerie, weil ich habe das immer so für mich als Ausgleich gemacht. dass mir dann natürlich nicht im Dauerlauf in der Gastronomie einen Vogel raushaut. So, das brauchst irgendeinen Ausgleich. Aber wie viele Leute da natürlich auch gesagt haben, ja mein Gott, und machst dich selbstständig, dann stehst du eh schon mit einem Fuß im Knast und du wirst Schulden haben und weißt da Geier was. Also die Vorurteile, die man halt so hat. Meine Familie hat aber immer gesagt, ja mach, probier's aus. Mhm. Mein Partner ist selber Unternehmer und der hat mir auch immer die Motivation mitgegeben, weiterzumachen und hat mir da sehr unterstützt. Also das rechne ich ihm hoch an.
Ja, das ist ja schon ein Schritt so aus einem sicheren Job und vor allen Dingen dann auch in eine ganz andere Branche sich dann selbstständig zu machen. Ne? Das ist schon, und da gehört glaube ich auch ein bisschen Blauäugigkeit dazu am Anfang, damit man da mal einfach reinspringt und man merkt dann nachher, was es bedeutet. Ja,
ja, und ich weiß noch, wie ich mich so gefreut habe. Das war da mehr, im März war das. Ein Sonntag, ein Hobby- und Kreativmarkt, wie mal zu starten. Ne? Und habe mich gefreut über meine 78,50 Euro Umsatz, die ich in mein Büchlein eingetragen habe. Ja, ich habe mir einfach gedacht, okay, dranbleiben hilft wahrscheinlich. Ne? Und so war es dann auch. Also mit 2008, 2009, 2010, da kamen dann so die ersten fünfstelligen Umsätze rein. Und ich war auf größeren Messen und größeren Märkten und was auch heute noch für mich das A und O ist, persönliche Beziehungen. Also den Mund aufmachen, mit Menschen persönlich reden, den Telefonhörer in die Hand nehmen und dann tut sich schon was automatisch. Mhm. Und da viel Beziehungsaufbau gemacht. Ja, dann habe ich das ausgebaut, habe ich das. Ich habe dann einen Online-Shop mit aufgebaut. Zu dem Zeitpunkt ging ja damals eBay los und so, ne? Mhm. eBay, Amazon. Und habe dann einen Shop für Kalligrafiearbeiten aufgemacht, also Kalligrafie-Zubehör, Notizbücher, also alles rundherum zu dem Thema. Und habe das 2013 dann meine erste Mitarbeiterin eingestellt fürs Business, für den Online-Shop. Und habe aber weit vorher schon, weil ich noch ein zweites Standbein aufgebaut habe, und das war im Feinkostbereich, also alles, was mir in die Finger kam und wo ich gedacht habe, okay, die Marge stimmt, probiere ich jetzt aus. Ne? Und weil ich selber sehr gerne esse und das Essen liebe, habe ich dann mir alles Mögliche aus ganz Europa zusammengekauft von Herstellern. Und also direkt Bezug, ob jetzt Nougat, Mandelgebäck aus Island, Meersalz. Also ich hatte also Lieferanten aus Italien, Island, Spanien, Niederlande und habe diese Sachen dann auch auf Märkten und Messen verkauft und habe dann auch ziemlich schnell den Großhandel gemacht und habe dann andere Läden beliefert hier, weil ich ja den Direktbezug vom Hersteller hatte. Und da habe ich dann gemerkt, okay, ich brauche Leute, alleine wupp ich das nicht. Und zu dem Zeitpunkt war ja auch mein Sohn noch ganz klein und für den wollte ich auch die Zeit haben. Und dann hatte ich 2014, 15, war ich dann bei 11 Mitarbeitenden für beide Unternehmen. Und da habe ich aber schon gemerkt, so ist ein bisschen viel, Elke, was du da machst. Ne? Also das Thema Sicherheit, wenn das einkickt. Ne? Du denkst dir, du brauchst eine zweite Firma auf, sicher, falls die andere in den Sack geht. Ne? Genau, und dann machst du dann irgendwann so Sachen. Du kommst nach dem Markt oder nach einer Messe um Sonntag nachts nach Hause, du baust es ab, parkst den Hänger ein, räumst auf, putzt. Und am nächsten Morgen um 6 Uhr fängst du dann mit dem Versand an für den Online-Shop. Genau, das machst du halt auch nicht lang.
Nee, genau.
Genau, und dann habe ich eines Morgens, stand ich vor meiner Mitarbeiterin, die mit dem Shop mitgeholfen hat, und habe ihr so aus Spaß gesagt, so, also ich muss den Laden loswerden, das bringt nichts. Und sagt sie, machst du einfach weiter? Sagt sie, ja. Und ich so, warum eigentlich nicht? Und dann haben wir uns da ein bisschen Bedenkzeit gegeben. Mhm. Und dann hat sie tatsächlich gesagt, ja, sie möchte den Shop übernehmen und weiterführen. Und da hat sie Lust drauf. Und dann haben wir das 2015, ich glaube, 2015 dann die Übergabe gemacht, den Verkauf gestaltet. Und ja, dann habe ich mein erstes Unternehmen verkauft und war dann ausschließlich mit der Feinkost unterwegs. Und das hat dann Spaß gemacht und habe mich dann auch immer mehr mit dem Thema Erwachsenenbildung weiter auseinandergesetzt, weil ich ja, es war schon immer ein Thema, ne, Personalwesen, Arbeitsrecht, mit den Azubis zu arbeiten und gucken, wie ich die Leute ins Tun bringe. Und hatte ja Lerncoaching, das war Nummer 3, ne, Firma Nummer 3, Lerncoaching, dann noch immer so nebenher gemacht. Ne. Also ich war wirklich so drauf, alles, was Geld bringt, Und dann gucken wir mal. Ne?
Nee. Probieren wir mal aus.
Probieren wir mal aus. Ne? Und habe dann irgendwann gemerkt, okay, es brauchen nicht die Kinder die Nachhilfe, sondern die Erwachsenen an der Stelle, weil die oft die Kinder halt so ja, unter Druck gesetzt haben oder selber Themen hatten. Und das lief dann schon parallel dann die Ausbildungen zum Training für Stressmanagement und Coaching. Ja, und dann kommt Corona. Genau. Und dann habe ich, ja, da war der Weihnachtsmarkt 2019. Ich hatte das Lager voller Lebensmittel, verderbliche Lebensmittel. Und die Regierung hat alles zugeklappt. So, also ich durfte weder Coaching, also Lerncoaching, ich habe schon Kurse zu dem Zeitpunkt gegeben zum Thema Stressmanagement, weder das durfte ich machen, noch Märkte und Messen waren ja auch nicht mehr.
Mhm. Ja.
So, und dann sitzt du da, was machst du denn jetzt? Ne? Zu dem Zeitpunkt dann schon alleinerziehend, also alleinerziehend ohne zwei Businesses und genau, und du warst ja dann als Mutti dann auch noch Lehrerin.
Stimmt, weil die Kids zu Hause saßen.
Die Kids dann und zu Hause saßen, ja, mir fiel die Decke auf den Kopf, war nicht so geil. Der erste Lockdown war noch lustig, weil das Konto natürlich voll war, weil ich gerade einen Weihnachtsmarkt hinter mir hatte. Der zweite Lockdown war dann nicht mehr so prickelnd. Mhm. Und da habe ich dann schon angefangen zu sagen, okay, das mit den Lebensmitteln, das muss ich jetzt erstmal sein lassen. Mhm. Habe dann mich weiter in dem Bereich Online-Marketing habe ich mich da reingeschafft. Und zu dem Zeitpunkt kam ja auch Elopage auf, wer es kennt, oder, oh Gott, wie heißen sie denn alle? Die Plattformen, wo du
halt deine Kurse anbieten kannst.
Mhm. Genau.
Yeah.
Also, wenn ich jetzt zu Hause sitze, okay, dann sollte ich das mal besser anfangen. Also, die, die das vorher schon am Start hatten mit den Online-Kursen, die haben sich ein goldenes Näschen verdient
ja,
zu dem
absolut.
Zeitpunkt. Mhm. Ich habe ja immer drauf schauen müssen, auch wie in möglichst kurzer Zeit möglichst viel Kohle ran schaffen, weil du hast ein Kind. So, ich kann dann nicht 24 Stunden aus dem Haus sein und habe dann parallel ein hybrides Programm aufgebaut für Unternehmerinnen, Unternehmer. Und das hat, ja, 22 war das und habe dann, 23 war dann der Live-Gang und das mache ich heute auch noch.
Seitdem unterstützt du Unternehmerinnen, Unternehmer, aber auch Führungskräfte bei Go-to-Market-Strategien oder beim einfach als Business-Sparring im Leadership oder auch um Prozesse zu automatisieren. Das habe ich vergessen. Langfristig skalieren, also einfach so ein Blick aufs Business, wie kann man es bestmöglich aufsetzen und auch ja, einfach skalieren, vergrößern. Ja.
Also das sind so die drei Hauptsäulen, das Stressmanagement, die Produktivität, Effizienz und dann transformative, werteorientierte Unternehmensführung. Genau. Und so der Einstieg ist oft bei den Leuten das Stressmanagement, weil die Unternehmer und Unternehmerinnen kommen zu mir.
Ja,
genau, das ist das Symptom. Der Klassiker ist, ja, ich habe Stress, weil ich gucke bei meinen Mitarbeitenden in leere Gesichter und die machen nicht mit. Ursache ist dann eben, du bist selber gestresst, du steckst dein Team an und dann machst du als Unternehmer dann oft den Fehler, du machst ein Mikromanagement so. Und dann machen die Leute nicht mehr, weil sie Angst haben und tragen nicht mehr dazu bei, weil im Stress habe ich entweder in der Wut oder im Rückzug und dann die leeren Gesichter. Genau. So geht's dann los. Am Anfang, genau.
Und in der Rolle bist du ja auch hier Mentorin im Gründwerk. Also du hilfst ja auch uns Startups bei genau diesen Themen auch so ein bisschen den Fokus zu finden, die Konzentration auf ein Produkt. Das ist ja auch etwas, was du viel predigst. Witzig, dass du ja auch so eine Karriere hattest, wo du ganz viele verschiedene Sachen nebeneinander gemacht hast.
Ja, also wenn ich da an die Zeit zurückdenke, ich bin mit einem riesengroßen Kirmesladen durch die Gegend gezogen und du kommst ja nicht wirklich vorwärts. Irgendwann ist ein Ende der Fahnenstange erreicht, auch mental. Ne?
Ja.
Da bist du dann kurz vorm Überschnappen. Und das gebe ich dann auch mal gern weiter und pochte auch drauf und sage, ein Produkt und das eine Produkt hat einen Upsell und einen Downsell und das wird, dann kannst du es skalieren, ohne dass du mit dem Kopf an die Wand rennst. Ja. Da hätte ich damals gerne auch jemanden gehabt,
ja,
der
genau,
mir das sagt.
Genau. Nee, danke, dass du das hier schon so frühzeitig sagst, weil das hilft tatsächlich. Also es ist, glaube ich, auch eine Erfahrung, die jeder so ein bisschen macht in der Selbstständigkeit, weil meistens kommen wir ja wirklich mit einem großen Paket. Also die Gründer, die wir hier haben, die sind ja jetzt auch nicht mehr super jung. Also das ist nicht die erste Karriere, die sie machen, sondern meistens kommt die Business-Idee aus ihrem bisherigen Job. Und dann sagen sie, okay, wir möchten uns mit dem Thema selbstständig machen. Und dann können sie natürlich auch viel. Und ich denke da immer an ein Zitat von Astrid Lindgren. Ist komisch mit mir, ich kann so viel. Aber das heißt halt nicht, dass man auch so viel anbieten muss. Ne? Also je mehr man sich fokussiert auf ein Thema und je klarer man das nach außen trägt, umso besser natürlich für die Zielgruppe, weil die weiß sofort, um was es geht. Und man verwirrt nicht. Also das ist, glaube ich, schwierig. Man selbst empfindet das immer ein bisschen anders, weil man weiß ja, was alles geht und was man alles machen kann. Aber man muss sich halt fokussieren auf ein Thema.
Ja, genau. Das ist so die große Schwierigkeit am Anfang. Erstmal den Kreationsbereich, welches Produkt denn überhaupt? Und den dann auch zu verlassen und zu sagen, okay, jetzt habe ich ein fertiges Produkt und das muss ich nach draußen bringen. Und viele begehen den Fehler, dass sie dann anfangen, ich habe jetzt ein Produkt erstellt, also kauft keiner, dann muss ich ein anderes Produkt erstellen und noch ein Produkt und das geht auch nicht so gut. Ja, und dann haben wir die berühmte Produktkirmes, aber ich habe noch kein einziges Produkt weiter verfolgt, dass es überhaupt mal in die Nähe von der Skalierbarkeit kommt. Ich sehe, dass vieles sich leichter machen könnten, wenn sie das Thema Sales und Marketing anders betrachten. Mhm. Für viele, Marketing geht noch ein bisschen. Mhm. Sales ist, oh Gott, ja, ich bin gleich der Staubsaugervertreter oder ich fühle mich nicht so gut. Und dann sind wir bei dem Thema Selbstwert. Wie viel bin ich mir selber wert? Und das, was ich an, also wir gehen jetzt mal davon aus, dass ich ein gutes Produkt erschaffen habe, das die Menschen auch brauchen. Ne? Weil ich brauche nicht das 25. mistige Bügeleisen auf den Markt bringen oder irgendein Deko-Objekt, was kein Mensch braucht. Ich meine, dann wird es immer schwieriger. Ne? Also ich muss schauen, dass ich ein Produkt erstelle, das gebraucht wird, das ist immer auf Augenhöhe bleibt, dass ich nicht Geld für was nehme, was keinen Nutzen hat. Mhm. Und dann ist Marketing und Sales umso leichter. Dann, ja, was spielt da noch mit? Die Thematik, was für die Menschen Sales und Marketing ist, für die Gründer und Gründerinnen. Viele denken, eine gute Strategie ist einfach Social Media. Social Media ist keine Strategie, ist ein Teil davon. Ne? Und dann steht das Produkt und die Zielgruppe nicht klar im Vordergrund. Wer ist die Zielgruppe? Wer soll es überhaupt kaufen, mein Produkt oder meine Dienstleistung? Und dann wird vogelwild irgendwo rumgepostet und es hat keine Conversion. Mhm. Und die natürlich spielt da auch mit rein, ich bin auf Instagram unterwegs und dann sehe ich lauter Leute, die sagen, oh, verdiene mit Instagram XY Euro und du bist dann super, das ist super Highlight und du, ja, in hier 10K in 10 Days und sowas. Ne? Die einzigen, die aber da wirklich gut verdienen, das sind die, die dir erklären, wie Instagram geht. So, weil die wissen, dass ihre Zielgruppe, die haben es gemacht, ihre Hausaufgaben. Die wissen, wie die Zielgruppe rumhängt. Aber dass die höchste Conversion einfach der persönliche Kontakt ist und den Beziehungsaufbau. Also auch bei meinen GeschäftspartnerInnen brauche ich Vertrauen, Ressourcen und Sicherheit, was ich mitbringen muss und aufbauen muss mit meinem Gegenüber. Und dann kommt die unangenehme Wahrheit, ja, ich muss den Hörer in die Hand nehmen, ab Tag 1, und ich muss rausgehen, mit Menschen sprechen und eine vernünftige Marktanalyse machen. Also es ist auch mal spannend, was ich in Businessplänen so lese, so 50 Seiten Businessplan, 20 Seiten eine vermeintliche Marktanalyse, aber nur Quellen irgendwo rauskopiert und. Also sage ich, und mit wie vielen Leuten hast du gesprochen? Und wie viele Interviews hast du geführt? Mit deiner Zielgruppe noch niemand. Also ich kannst die ganze Marktanalyse kannst in die Tonne kloppen. Du musst mit den Leuten reden, die dein Produkt kaufen sollen später. Das heißt ja noch nicht, dass du das denen gleich sofort ins Knie drehen musst. Das Produkt, das ist ja in der Entwicklung. Sage ich, aber nimm die Menschen mit auf deine Reise, während sich dein Produkt entwickelt. Und dann entwickelst du das Ganze nicht vorbei an den Menschen, sondern verbesserst das mit den Menschen, die dich begleiten und die das später mal kaufen können oder sollen oder dürfen.
Und damit sammelt man ja auch wunderbare Argumente dann nachher für den Sales, weil man dann weiß, was sind die Probleme der Zielgruppe und wie gut trifft man es da. Ne? Also dann kann man natürlich auch genau die Punkte rausarbeiten, die dann im Sales extrem wichtig sind, womit man dann einfach nach draußen geht und ja, klare Argumente hat, die eben auch treffen. Ja. Genau. Jetzt haben wir ja beim Gründwerk auch so ein bisschen festgestellt, dass dich die Frauen da häufig sehr schwer tun. Gerade so in diesem Sales-Umfeld. Oder ist das eine Fehleinschätzung? Also das ist zumindest meine Erkenntnis so im Gründwerk.
Ja, also die Wahrnehmung habe ich auch. Ich meine, das kommt jetzt drauf an. Ich arbeite sehr viel mit Frauen zusammen. Genau. Aber die tun sich öfter mal schwer. sei es aufgrund kultureller Geschichten oder was man so als Frauen die letzten 500 Jahre erzählt, wer wir so sind und sein sollten. Ne? Sei lieb, sei nett, halt die Klappe. Ja. Wir sind ja schon ein bisschen weiter.
Wir sind schon ein bisschen weiter,
also,
ja.
Wenn ihr da an die skandinavischen Länder denkt, dann sind wir wirklich noch im Mittelalter. Ne? Also wenn man jetzt gerade so Länder wie Island oder Schweden betrachtet, bei uns die Gender Pay Gap, brauchen wir gar nicht anfangen. Ne? Wenn wir so weitermachen, schaffen wir es in 120 Jahren. Gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit. Aber ja, dass sich nach vorne stellen und sagen, okay, meine Arbeit ist was wert. Und da haben wir halt nur ganz viel aufzuholen, weil die Arbeit, die wir leisten, ist ja gigantisch. Wenn wir Mütter sind zum Beispiel, wir machen ja 1000 Jobs gleichzeitig und wuppen es noch. Aber die ganze Bezahlung oder auch die Pflege von Familienmitgliedern, diese ganzen, auch spielt ja die Care-Arbeit in den Berufen, wo das auch zum Tragen kommt wieder, die oft sehr schlechte Bezahlung für das, was die Leute leisten. Mhm. Und was man als Frau oder Mutter dann nicht erhält, während man Mutter ist. Ne?
Und das prägt natürlich.
Das prägt und ja, ich würde sagen, also auch als Alleinerziehende hast du hier in Deutschland dann auch das Problem mit der Altersarmut hast du sowieso als Frau und dann als Mutter ganz schwierig. Und dann sollst du noch in einen Job gehen und regulär arbeiten. Ja. Mhm. Und da entscheiden sich aber auch viele Frauen dann in die Selbstständigkeit zu gehen, weil es einfach die Freiheit, die Flexibilität, das ist, was dich über Wasser hält, ohne dass dir die Sicherungen durchknallen, ne? Weil du noch in einen fixen Job musst.
Ja. Auf der anderen Seite birgt es natürlich ganz viele andere Risiken, die man natürlich auch mitbedenken muss.
Darf man auch nicht vernachlässigen, genau. Aber das Erlebnis ist tatsächlich, viele gehen in die Selbstständigkeit, weil es auch immer mehr unterstützt wird, weil auch die Jobcenter, Arbeitsamt sehen, dass das einfach doch ein wichtiger Aspekt sein kann. Und tatsächlich ist das jetzt auch, gab es eine Änderung im SGB, wo auch bei der, ja, wenn man den Fortschritt der Leute, die im Jobcenter drin hängen oder im Arbeitsamt, oder Agentur für Arbeit, ist das ja.
Ja.
Sorry. Dass da auch mit drauf geachtet wird, sondern nicht die Leute nur einfach in den Job rein und fertig, sondern auch das ganze die ganzen Umstände mit dazu bewertet werden sollen. Und auch wenn dann eine Selbstständigkeit wichtig ist, damit die Flexibilität bleiben kann. Ja, wenn ich Mama von 2, 3 Kindern bin, dann hast du ja dauerkranke Kinder in der Regel, ne?
Mhm,
und du selber auch noch, ne? Und da, wie viele Arbeitgeber machen das mit? Und da dann auch die Option zu geben, in die Selbstständigkeit zu gehen und die Möglichkeit über Gründungscoaching, was da alles angeboten wird, finde ich schon sehr cool. Aber es scheitert immer wieder am Sales und Marketing und da dann aus diesem dann Selbstbewusstsein aufzubauen, dass auch wenn die Gesellschaft nicht diese Jobs wertschätzt, die ich da bisher gemacht habe als Frau und Mutter, dass ich mir das selber trotzdem wert bin und da sehe ich eine Veränderung. Stück für Stück. Wir haben noch ein bisschen.
Ja, genau. Aber es verändert sich schon.
Ja. Ja.
Was glaubst du denn, wie groß ist denn so ein Anteil an Sales und Marketing, wenn man denn sein Produkt hat und man geht jetzt an den Markt? Wie viel Zeit muss man denn, so in Prozent kannst du dann Wert ungefähr sagen, wie viel braucht man denn für Sales und Marketing dann?
Das sieht sicherlich jeder anders. Da würde ich sagen 80-90%.
Ja, ich habe dich das schon mal gefragt, deshalb habe ich die Frage jetzt nochmal gestellt. Und damals habe ich auch gedacht, ach, das ist überzogen. Aber wenn man dann an der Stelle ist und wirklich sein Produkt fertig hat, dann ist es wirklich super viel Sales und Marketing, weil du sagst, man muss rausgehen, man muss darüber sprechen, man muss mit Menschen darüber sprechen. Dass man eine Webseite hat oder einen Webshop hat, das verkauft nichts, sondern man muss wirklich das in die Breite tragen. Und das geht, kommt natürlich auf das Produkt an, viel eben über persönliche Beziehungen. Und wenn man wenn es um einen E-Commerce-Job geht, dann ist es auch eine persönliche Beziehung, die man aber eben dann vielleicht über Social Media aufbaut oder so, das im Sinne einer Community, die man aufbaut. Aber auch das dauert lange und kostet unheimlich viel Zeit. Deshalb, ich bin schon bei dir. Also ich kann das bestätigen als Gründerin. Ich sehe das auch so. Da muss man sich einfach bewusst machen, auch wenn man Sales nicht mag. Und ich würde mich auch dazu zählen, man muss da drüber springen. Und man muss da seinen eigenen Schweinehund überwinden und es machen. Ansonsten funktioniert es nicht.
Ja, denn man muss da seine Glaubenssätze überwinden.
Auch das.
An der Stelle. Ne? Ich meine, jeder von uns kennt diesen Film Wolf of Wall Street. Und wenn man das im Kopf hat und dann will man nicht so sein. Und ja, jeder kennt ja den Klassiker, verkaufen Sie mir diesen Stift, ne?
Ja.
Ja, Und ich sage halt immer, ja, braucht er, ich muss erst mal rausfinden, ob mein Gegenüber den Stift haben will. Sonst ist vergebene Liebesmüh. Und ich muss niemanden zu Tode quatschen, dass er mein Produkt kauft. Also, und das
hat nichts mit Überreden zu tun.
Und auch dieses eben zu Tode quatschen, das braucht, das auch gerade Frauen, wir machen anders Sales. Mhm. Wir waren da auf der emotionalen Ebene in Verbindung mit dem Gegenüber schaffen. Und ja, das ist immer so ein bisschen Schublade, Frau, Mann. Ja, es gibt sicherlich.
Ja, gibt es auch Unterschiede, klar. Querbeet,
ne? Dass die Thematik, dass ich das loslassen muss. Ich will nicht mein Gegenüber überreden, sondern dass ich mein Produkt so klar kommuniziere, dass andere versteht, was ist ein Mehrwert für ihn oder sie. Und dann wäre ich auch das Staubsauger-Feeling los. Das geht dann ganz schnell.
Absolut, genau.
Aber ich muss den Punkt überwinden.
Einmal muss man drüber
mich trauen. Und ja, dann merke ich, okay, da ist eine richtig harte, große Conversion drin bei persönlichen Gesprächen. Und gerade wenn ich sage, ich habe ein hochpreisiges Produkt im Portfolio, was 5, 6, 7, 8.000 Euro wert ist oder mehr, das kann ich nicht mit einem Instagram-Post bewerben. Nee. Also ich habe noch keiner gebucht über Instagram.
Ja, genau. Sondern da sind es die persönlichen Beziehungen einfach. Ja, genau.
Das ist wahnsinnig wichtig.
Ja. Also außer die großen Marken können das vielleicht. Aber da muss man ja auch erstmal hinkommen, so eine Marke aufgebaut
zu haben. Da sind wir beim Skalieren dann.
Ja, genau. Das ist dann der übernächste Schritt.
Genau. Und dann kann ich natürlich auch schauen, wenn ich so in meinem Sales auch drin bin und das mal selber kurz so durchgespielt habe, sind so meine groben Conversions, wobei kann ich was erwarten. Und dann hole ich mir natürlich vielleicht eine Agentur rein. Ich sage, okay, weil ich merke jetzt, ich telefoniere jetzt hier hunderte von Leads ab, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Naja, dann so hat sich's aus zu Leuten, die es können. Aber ich muss vorher wissen, was meine Zahlen sind, weil sonst werde ich ganz schnell über den Nuckel gezogen an der Stelle, weil ich ja selber meine Zahlen nicht kenne. Und der andere ist ja, der wartet ja nur drauf, was du möchtest oder du musst ja liefern und sagen, okay, ich will das und das oder dann begebe ich mich in eine Agentur oder zu einer Agentur und weiß aber gar nicht, will ich Leads, will ich jemand, der verkauft und habe noch nicht einmal ein Sales Playbook.
Genau, ich meine, das und im kostet Zweifel auch keine Nummern, die abzutelefonieren sind. Auch die muss man ja liefern bei sowas zum Beispiel, also wenn man so Cold Calls einkauft.
Genau, also es gibt aber auch die Möglichkeit, dass du natürlich eine Agentur hast, die dir dann warme Leads liefert, aber da brauchst du ein gutes Playbook, eine klare Zielgruppe, sonst wird es halt wieder teuer.
Ja, genau. Also und wenn die falschen angesprochen werden, funktioniert es auch nicht. Genauso mit allen Ads, die man schalten kann. Also wenn man die falsche Zielgruppe da tackelt, dann kann man da unendlich viel Geld versenken und es kommt aber eben kein Verkauf zustande am Ende und weil die Leute einfach nicht die richtigen sind, die die Werbung erreicht. Ne? Genau, also das sind auch und auch da, wenn man dann wirklich ins Skalieren geht, würde ich auch immer sagen, Profis dazu holen, die einfach sich in dem Thema auskennen und das gut können und mit denen einfach mal sprechen und vorab auch klären, was muss ich mitbringen, damit es erfolgreich wird oder erfolgreicher wird und dann daran arbeiten und das dann gemeinsam aufbauen. Ich glaube, das ist immer noch der beste Weg.
Ja, also Partner reinholen, Partnerinnen, das ist wahnsinnig wichtig. Ja. Und auch selber wissen, wo sein eigenes Produkt aufhört. Ne?
Ja.
Und zu sagen, okay, hier holen wir jetzt noch jemanden rein. Ja, habe ich jetzt jemanden, der bei mir anfängt, mit dem Stressmanagement. Mhm. Und dann sagt er, hey, kannst du mit einem Team arbeiten? Und dann bringt er 100 Leute mit. Und dann sage ich, ja, du, warte mal. Ich hole Silke. Genau. Die arbeiten mit den Teams. Ne? Oder ja, wenn jemand sein Branding ist Kraut und Rüben. Dann sage ich, gut, wir können ja mal so kurz so darüber reden, was du gerne hättest, aber dann gehst bitte zu Sanja und so weiter und so fort. Ne? Brauchst du einen Investor oder jemand, der richtig hart skaliert mit dir und dann auch die entsprechenden Beziehungen mitbringt, dann gehst du zu Eddie. Und so ist es auch mein Netzwerk, wo ich sage, dass man die Leute dann entsprechend weiterleitet oder mit dazu nimmt. Sonst dann wird es nichts. Ne? Aber im Skalieren brauche ich andere Menschen, die mir helfen. Das ist Mitarbeiter, sind Freelancer und oder Partner.
Ja.
Aber eine Kombi aus allen dreien ist immer King.
Das haben wir im Gründwerk, weil wir eben über Frauen gesprochen haben, ja auch gesagt, wir würden das gerne nochmal speziell für Frauen auch einen Kurs anbieten, der eben genau dieses Sales- und Marketing-Thema nochmal aufgreift und auch nochmal ein bisschen, kurz auch ein bisschen an den Produkten, also gucken, wo stehen die mit ihren Produkten, wo stehst du mit deinen Produkten und wie kannst du die ordentlich in den Sales bringen. Wir haben ja Women in Business als Fahrplan quasi aufgesetzt im Grundwerk. Wir haben in diesem Jahr und im letzten Jahr schon dazu Kurse gemacht. Wir werden im Frühjahr, glaube ich, auch nochmal wieder neue Kurse anbieten, oder Eck?
Ja, genau, auf jeden Fall. Also neue Kurse, da sind wir gerade im Gespräch. Und auch vielleicht das eine oder andere Strategiegespräch, wo die Unternehmerinnen, Gründerinnen dann auch im Einzelsetting einfach zu uns kommen können und da mal so ein bisschen reinfühlen in das Thema Sales und Marketing, ohne dass sie sich gleich in eine Gruppe ausbreiten müssen.
Ja.
Das ist vielleicht für manche nochmal am Anfang ein Hindernis, was sie aber sehr schnell merken werden, was eher was Positives ist, weil man gemeinsam dieselben Themen angeht.
Absolut. Ich habe ja auch ein paar Kurse bei dir mitgemacht, auch Anfang des Jahres schon, habe da auch mit reingehorcht. Und das ist einfach toll zu sehen, erstmal, dass man nicht alleine ist, dass die Probleme, die man selbst hat, andere wahrscheinlich auch haben. Und dass es häufig so Barrieren im Kopf sind, die man einmal abarbeiten muss und dann Strategien zu haben, wie man weitermachen kann, ist halt einfach super schön, wenn man so einen klaren Fahrplan hat, in die Richtung kann es weitergehen, wenn du die und die Sachen machst. Und genau das soll das ja anbieten, dass man sich in dieser Gruppe austauscht, dass man von anderen hört, die vielleicht schon einen Schritt weiter sind, aber auch andere sieht, die vielleicht noch einen Schritt zurück sind. Beides ist toll. Von denen, die einen Schritt weiter sind, kann man sich was abgucken. Die noch einen Schritt zurück sind, denkt man, wow, ich habe ja doch schon was geschafft. Also das ist auch super. Und da kann man einfach unheimlich viel mitnehmen aus so einer Gruppe. Und da es eben nur Frauen sind, können wir uns da auch mal ein bisschen öffnen in den Problemen, die wir vielleicht sehen und die Männer einfach gar nicht haben an vielen Stellen. Und das finde ich ganz gut, wenn man die auch mal offen aussprechen kann.
Ja, das ist richtig. Was ich aber auch immer wieder wahrnehme, wenn die Frauen sich dann da auf den Weg machen und man dann sagt, okay, hier sind ganz viele tolle Männer auch in meinem Netzwerk, die dann das entsprechende Empowerment dann noch dazugeben, dann wird es eine richtig coole, runde Sache. Weil ich bin der Überzeugung, wir schaffen es auch nur mit der ganzen Gleichberechtigung und was da alles dazugehört, wenn wir es gemeinsam machen, Männer und Frauen zusammen. Ja.
Absolut. Wir wollen die Männer ja auch nicht ausschließen.
Eben. Nein.
Vielleicht machen wir den Kurs dann auch nochmal gemischt. Das wäre ja dann, also Männer, wenn ihr Interesse habt, dann sagt gerne Bescheid, dann machen wir das auch mal. Machen wir das auch mal vielleicht auch nur für euch. Warum nicht? Ja. Dann sind vielleicht andere Themen da wichtiger und das wäre vielleicht auch mal eine coole Idee, das Ganze für Männer anzubieten. Warum nicht?
Auf jeden Fall.
Ja, super. Also da hören wir auf jeden Fall nochmal was vom Gründwerk, wie wir da weitermachen. Aber ansonsten bist du natürlich häufig am Freitag hier zu unserem Gründerfrühstück. Jeden Freitag 9.30 Uhr bei uns im Gründwerk. Jeder darf vorbeikommen, ohne Anmeldung, einfach reinschneiden. Letzte Woche hatten wir einen netten Gast hier, die hat gesagt, ich hatte gestern eine Business-Idee. Ich bin heute mal vorbeigekommen. Das fand ich super. Also genau das ist möglich bei uns. Aber es darf auch schon natürlich etwas sein, was ein bisschen ausgereifter ist oder wo man schon länger drüber nachdenkt. Es kann auch schon jemand sein, der schon gegründet hat. Aber wir sind da ganz offen. Wir haben immer ein paar Mentoren da, die auch die richtigen Fragen stellen. Am Anfang ist das vielleicht ein bisschen viel, aber wir sind sehr nett.
Wir legen den Finger nett in die Wunde.
Ja, genau. Aber das ist ja wichtig, am Anfang auch mal ein bisschen gechallenged zu werden und die richtigen Fragen gestellt zu bekommen, weil dadurch wird es einfach klarer. Sagen wir dann auch immer, wir bewerten ja dann auch nicht die Idee, sondern wir schauen einfach nur, wie kann man die bestmöglich umsetzen. Und das ist ja ganz wichtig, dass man einfach nicht zu blauäugig reinläuft. Wie gesagt, ein bisschen Blauäugigkeit gehört zum Selbstständigmachen dazu, glaube ich. Aber dass man dann sich einfach austauschen kann, auch mit anderen Gründern, auch merkt, haben die vielleicht Ähnliches erlebt. Also das immer im Gründerfrühstück, kommt vorbei, 9.30 Uhr freitags immer. Und genau. Und ansonsten bist du natürlich auch in unserer Mentorenliste, wenn jemand Interesse hat, mit dir über Produktivität oder Stressmanagement oder auch werteorientierte Unternehmensführung zu sprechen. Kann er uns immer ansprechen und dann stellen wir in Kontakt zu dir her.
Selbstverständlich, gerne.
Genau. Und so handhaben wir es ja mit all unseren Mentoren. Also jeder hat so seinen speziellen Bereich. Und wenn man Themen im rechtlichen Bereich hat oder in IT-Sicherheit oder in, ich weiß nicht was, Sales und Marketing, Go-to-Market, was auch immer einen gerade beschäftigt, haben wir immer ein paar Leute in der Mentorenliste und können da mal Kontakte herstellen. Das ist auch eine wahnsinnig tolle Hilfe hier im Grundwerk, dass man erfahrene Mentoren hat. Elke, das war umfangreich.
Vielen Dank auf die Einladung.
Nein, aber das war richtig toll, mal deinen ganzen Lebensweg zu hören, was du alles erfahren hast und wie sich das jetzt auch alles zusammenfügt in deiner jetzigen Tätigkeit und wie viel Erfahrung du da mitbringst. Ganz toll. Vielen Dank, dass du uns den Einblick gewährt hast heute im Podcast und schön, dass du da warst.
Vielen Dank auch, dass ich dabei sein durfte. Dankeschön.
Das war Startup Kompass, der Podcast aus dem Gründwerk. Wenn euch das gefallen hat, empfehlt uns weiter und lasst gerne eine Bewertung da. Wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Bis bald.